Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Auch die unsichtbare Wolke der Zeugen, die online zuhören, herzlich gegrüßt. In Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 1, sagte Herr Jesus, ruft seinen Jüngern zu, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Heute möchte ich zeigen, dass dieser Aufruf des Herrn, Mut zu fassen, nicht zu erschrecken, sehr viel mit den zwei Versen aus den Psalmen 121 und 123 zu tun hat. Ich möchte zeigen, dass der Jesus, wenn er sagt, euer Herz erschrecke nicht, dass damit meint, hebt eure Augen auf zu dem, der in dem Himmel thront. Und ihr werdet mit glaubenden Augen Erstaunliches sehen. Die Fitnessübung zu der Predigt lautet also diese Bewegung. Augen hochheben zu dem, der dem Himmel thront. Da sagte Herr Jesus, wenn er die Endzeit anspricht, in Lukas Evangelium 21, 28, nachdem er alles Mögliche beschreibt, was langsam auf uns zukommt, da sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Schaut nach oben. Euer Herz erschrecke nicht. Der Hintergrund dieses Wort des Herrn, es ist Gründonnerstag, der Herr hält das Passafest, das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, weiß ganz genau, dass er am Karfreitag am Kreuz sterben wird, spricht das an, benennt den Verräter Judas. Dieser verlässt den Raum, um seinen Meister tatsächlich zu verraten. 11 schockierte, aufgewühlte, verwirrte Jünger bleiben zurück. Und zu ihnen spricht der Herr, euer Herz erschrecke nicht. Wovor fürchten sie sich eigentlich? Welche Angst ist hier gemeint? Welche Schrecken? Vielleicht gibt uns der folgende Vers weiter. Matthäus 19, 27. Da spricht Petrus den Herrn an und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Stellt euch vor, ich verkaufe alles, was ich habe, räume meine Konten leer, um nur eine bestimmte Aktie zu kaufen. Was weiß ich, Telekom oder so, keine Ahnung. Nur diese Aktie. Wie würde man dieses Verhalten beschreiben? Alles auf eine Karte gesetzt. Jeder Vermögensberater würde davon abraten. Es heißt diversifizieren, heißt es, das Zauberwort. Aber ich würde sowas machen und die besagte Aktie würde abstürzen. Gewissermaßen haben die Jünger genau das getan. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, alles verkauft und die eine Aktie gekauft, die des Himmelreiches, wovor Jesus Christus predigt. Und jetzt Am Gründonnerstag entlarvt Jesus den Verräter, spricht den Verrat an und spricht darüber, seine Jünger zu verlassen. Der Wert dieser Aktie scheint gegen Null zu gehen. Alles scheint sich in nichts aufzulösen gerade. Siehe, wir haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Scheinbar gar nichts. Jesus, Nachfolge, ein Flop? Ja, waren seine Jünger töricht? Waren Petrus, Jakobus und Johannes töricht, ihre florierende Fischereiunternehmen zu verlassen, um Jesus nachzufolgen? Waren sie töricht, alles auf diese eine Karte gesetzt zu haben? Aber nein, sie haben alles richtig gemacht. Denn Jesus nachzufolgen bedeutet tatsächlich, alles auf eine Karte zu setzen. Das sagt der Herr immer wieder. Beispielsweise Matthäus 13, 44 und 45, zwei Gleichnisse, die genau das beschreiben, alles auf eine Karte zu setzen. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seine Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also, wie gesagt, die Jünger haben alles richtig gemacht, alles verlassen und Jesus nachgefolgt. Bin mir nicht sicher, ob uns das noch klar ist, dass das die Nachfolge beschreibt. Ich vergesse es auch immer wieder. Denn, und das ist sehr menschlich, wir würden ganz gerne in beiden Welten geschätzt und erfolgreich sein. Sowohl vor dem Herrn, als auch in der Gesellschaft, in der wir leben, oder nicht? Das hätten wir gerne. Die doppelte Staatsangehörigkeit. Ein entfernter Bekannter von mir hat in dieser bewegten Zeit tatsächlich sich einen zweiten Pass, einen Schweizer Pass besorgt. Der hat auch die Mittel dazu. Nach dem Motto, das schadet nicht. Und ich kann ihn gefühlsmäßig gut verstehen. Wir hätten gerne, dass, wenn wir älter werden, dass wir geschätzt und respektiert werden in beiden Welten. Sowohl vor dem Herrn und seiner Gemeinde, als auch vor der Welt, vor den Nachbarn und Arbeitskollegen. Und das ist verständlich, weil wir haben ja was zu bieten. Christen sind ja treu und zuverlässig, ehrlich und fleißig und hilfsbereit. Es gibt sogar, ich kenne ein paar Beispiele, wo ungläubige Männer in christlichen Gemeinden gehen und sich als Christen ausgeben, um eine christliche Frau zu bekommen. Die ist zuverlässig und treu. Also wir haben was zu bieten. Ist es so verkehrt, wenn wir erwarten, dass wir in beiden Welten zu Hause sind, geschätzt und geachtet? Und liebe Geschwister, das kann eine Weile gut gehen. Wenn wir schauen, sogar bei der Urgemeinde, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, ganz am Anfang, Kapitel 2, dann lesen wir Bemerkenswertes. Apostelgeschichte 2, Vers 46 und 47. Es geht um die Urgemeinde, die sich formiert hat nach der Pfingstpredigt des Petrus. Wir lesen über sie. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott, und jetzt kommt's, und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ist doch herrlich. Eine florierende Gemeinde, die von allen geachtet und respektiert wird. Und täglich bekehren sich Menschen. So stellen wir uns gerne das Christsein vor. Und das kann eine Zeit lang auch so aussehen. Aber darauf können wir nicht bauen. Denn nur kurze Zeit später dreht sich der Wind in Jerusalem. Kapitel 8 von Apostelgeschichte, gleich nach der Steinigung des Stephanus, des ersten Märtyrers, lesen wir Vers 1. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien. Also, die gleichen Menschen, die sie vorher wertgeschätzt haben, wenden sich hasserfüllt gegen die Christen. Ich habe mal gelesen, dass in Irak zur Zeit von Saddam Hussein, dass die Christen einigermaßen in Frieden lebten mit ihren muslimischen Nachbarn. Ja, als Nachbarn hat man sogar Kaffee miteinander getrunken und Tee. Und urplötzlich, nachdem Saddam Hussein weg war, die gleichen Nachbarn wendeten sich hasserfüllt gegen die Christen, verjagten sie und noch Schlimmeres. Wie gesagt, wir können nicht darauf bauen, dass die Welt uns schätzt, nur weil wir so anders sind. Ganz im Gegenteil. Der Jesus sagt etwas diesbezüglich, was sehr realistisch ist. Matthäus 10, 22. Da sagt der Herr Jesus und liefert gleich die Begründung dafür: Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen geschätzt werden, gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Das ist der Normalfall, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Das kennen wir noch nicht in Deutschland. Nicht wirklich. Und dafür sollen wir dankbar sein. Jeden Tag. Aber wenn der Staat immer gottloser wird, und das wird er, werden wir diesen Hass spüren, von dem der Herr Jesus hier ganz realistisch redet. Auf einmal sind wir nicht mehr staatskonform. Beispielsweise, wenn wir im Einklang mit dem Wort Gottes beispielsweise über Abtreibung reden. Ein großes Thema in den USA. Moment. Da werden teilweise christliche Kirchen gestürmt von Abtreibungsbefürwortern und gestört. Das wird heiß gekocht, das Thema dort. Oder wenn man als Christ über die homosexuelle Sünde reden würde. Oder über Euthanasie, Sterbehilfe. Schon mal gelesen, Finnlands Ex-Innenministerin, wohl eine Christin, würde vor Gericht stehen, weil sie auf irgendwelchen sozialen Medien die Bibel zitiert hat in Bezug auf Ehe und Familie. Und was der Staatsanwalt in Finnland gesagt hat, ist bemerkenswert. Das sollte sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagte, man darf in Finnland eine Bibel besitzen, man darf eine Bibel lesen, man darf aber nicht öffentlich mit ihr einverstanden sein. Deswegen steht unsere Schwester im Glauben vor Gericht. Und ich habe gehört aus erster Hand, wenn iranische Flüchtlinge kommen, Christen, die aus dem Iran flüchten, weil sie dort verfolgt werden, und sie werden von Richtern da geprüft, ob sie wirklich Christen wären. Und wenn sie sich mit der Bibel einverstanden erklären, sie sind keine Christen. In Augen der Richter. Denn ein Christ ist tolerant. Da braut sich was zusammen da draußen. Wir sollen das nicht, die Augen davor verschließen. Matthäus 10, 22. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. In diesem Zusammenhang kommen mir die Worte aus dem Hebräerbrief in den Kopf. Die Gemeinde dort, die judenchristliche Gemeinde, ist dadurch so etwas durchgegangen und daran gereift. Da sagt der Verfasser des Hebräerbriefs zu ihnen, Hebräer 10, 34, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freude erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Kannst du dir vorstellen, dass man dein Bankkonto beschlagnahmt, dein Haus enteignet, wenn du Jesus nicht verleugnest? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Man hört und man liest, zum Beispiel in Kanada vor einiger Zeit, da war diese Trucker-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, viele LKWs, die an die Hauptstadt gefahren sind. Man kann darüber verschiedene Meinungen sein. Aber interessant fand ich, dass per Notstandgesetz denjenigen, die für die Trucker gespendet haben, irgendwelche Geldbeträge, konnte man die Bankkonten beschlagnahmen. Fand ich interessant. Es kommt näher. Das Wort Gottes sagt, es ist möglich, dass man dein Bankkonto beschlagnahmt und dein Haus enteignet, wenn du dich zu Jesus bekennst. Wir sollten daher schon jetzt im Herzen die richtige Haltung haben. Die lautet, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel thronst, wie wir gelesen haben. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass sie eine bessere und bleibende Habe besitzt, dort oben. Ich kann mir noch weniger vorstellen, dass man den Raub unserer Güter mit Freuden erduldet. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann denke ich, wie reich mussten die Christen gewesen sein in Christus. Wie reich in Christus müssen sie sein, damit sie mit Freuden sagen, ja, nimm mir alles weg. Ich bleibe bei meinem Herrn. Beeindruckt mich, wenn ich diesen Vers lese, immer wieder. Wir sollen uns also daran erinnern, dass Christsein wirklich bedeutet, alles auf nur eine Karte zu setzen. Den gesamten Einsatz. Rien ne va plus. Und Jesus, Lukas 9, 62, sprach, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was will er damit sagen? Was sagt er uns damit? Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich habe mal gelesen, ein Christ, der stand verloren hinter einem christlichen Büchertisch, kam ein bärtiger Mann vorbei, der schaute oberflächlich nicht genau hin auf die Bücher und fragte Karl Marx. Und der Christ war schlagfertig, sagte, noch viel radikaler, Jesus Christus. Mir auch schon mal passiert Ähnliches. Da meine Jugend, da war ich in der Gießen, einer Fußgängerzone mit einem Büchertisch. Und weil ich so bärtig war und ich hatte so eine grüne Parka, da fragte man mich ständig, Greenpeace? Ich sagte, nein, Jesus, himmlischer Friede. Warum ist Christsein so radikal? Viel radikaler als Marxismus, viel radikaler als irgendeine andere Ideologie. weil wir alles nur auf Christus setzen und jetzt kommt's, weil das uns verändern kann, innerlich. Durch den Geist Gottes, wenn wir alles auf eine Karte setzen, werden wir verändern. Das kann keine andere Ideologie, kein anderer Glaube, keine andere Philosophie, das kann nur der Heilige Geist Gottes uns verändern, wenn wir alles auf eine Karte setzen. Daher, lass uns erinnert sein daran heute, dass Christsein kein gemütliches, nettes Kaffeekränzchen ist. Christsein ist ein radikaler Lebensstil. Christsein ist ein radikaler Lebensstil, der alles auf eine Karte setzt. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ach, könnten wir sagen, ich bin zu alt für einen radikalen Lebensstil. Lass du die Jugend dran. Das ist total verkehrt gedacht, weil im Alter kommt der Endspurt. Ich war als Schüler, war ich ganz gut, das kann man nicht glauben, wenn man es so ansieht jetzt, war ganz gut in 1000-Meter-Lauf. Meine Spezialität war, die letzten 100 Meter da alles zu geben, alle zu überholen nach Möglichkeit. Denn Endspurt, ich war ein Endspurtmeister. Und das sollten wir auch sein, wenn wir älter werden. Endspurtmeister. Nochmal alles geben. Älter werden mit Christus bedeutet, ist eine Einladung, noch radikaler Jesus nachzufolgen. Wir haben Vorbilder in der Schrift. Wenn man sich mit der Person des Apostel Johannes beschäftigt, aber das Thema einer anderen Predigt nicht heute, werden wir sehen, dass er die größte Frucht seines Lebens für Jesus ganz alt, uralt, gebracht hat. Älter werden mit Christus bedeutet, noch radikaler für Jesus zu sein, den Endspurt anzutreten. Eine Nachbarin von mir ist über 70. Und ich staune nur, mit welcher Fleiß, mit welchem Erfindungsreichtum sie Jesus bezeugt. Sie steht an der Schlange im Supermarkt, findet einen Aufhänger, die Frau hinter ihr anzusprechen über Jesus. Oder im Bus, wenn sie fährt. Oder morgen haben wir in Hammersbach Bürgermeisterwahl. Sie ist tatsächlich zu diesen Ständen, wo die Bürgermeister da geworben haben, und hat ihnen von Jesus erzählt. Hat ihnen gesagt, ohne Jesus wird das nichts. Ich staune nur über ihren Mut. Und ich denke, so möchte ich auch gerne sein. Christsein im Alter ist eine Einladung zum Endspurt. Noch radikaler für Jesus zu leben, noch radikaler alles auf eine Karte zu setzen. Übrigens, die Welt da draußen, die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, von Jesus noch weniger, die merken nicht, dass sie eigentlich auch alles auf eine Karte setzen. Auf die Karte, dass niemand da sein wird, vor dem sie sich werden verantworten müssen. Das ist eine ganz riskante Wette mit dem Leben. Es gab einen christlichen Philosoph und Physiker, Pascal, der hat philosophisch eine Wette so vorgestellt, präsentiert und gesagt, was ist vernünftiger, dass ich mein Leben darauf wette? Für Atheismus oder für Jesus Christus? Und er sagte so, wenn ich mich für Jesus entscheide und alles auf eine Karte setze. Und sollte ich mich täuschen, das wird er nicht natürlich. Aber rein philosophisch, rein hypothetisch, was wäre das Schlimmste, was mir passieren kann, 2 Meter unter die Erde zu kommen? Wenn aber ein Atheist alles auf seinen Atheismus, auf diese Karte setzt im Leben und er liegt falsch, er kommt in die Hölle. Es ist also viel vernünftig, auch nach philosophischen Gesichtspunkten, sein Leben auf Jesus Christus zu setzen. Zurück zu den Jüngern am Gründonnerstag. Wie gesagt, damit wollte ich zeigen, sie machen alles richtig. Sie setzen alles auf eine Karte, kompromisslos, Hut ab. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Und es sieht so aus, wie ich vorhin dargestellt habe, dass sie alles verlieren würden. Sie sind schockiert, sind verwirrt, mutlos. Das kann uns auch passieren, dass wir alles richtig machen, glaubensmäßig, und doch geht es uns nicht gut. Wir sind traurig, wir sind mutlos, bedrückt. Wir brauchen Jesus. Dafür ist er doch da. Das ist eine Spezialität des Herrn Jesus, Trost und Empathie, wenn wir müde geworden sind. Bist du müde geworden? Von dem Herrn Jesus steht es im Alten Testament, und das habe ich gleich in 3 Bibelübersetzungen hier mitgebracht, weil es so, ich finde es so schön. Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Oder Hoffnung für alle. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Oder die gute Nachricht. Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Das ist eine Spezialität, die Müden zu ermutigen. Wenn du heute müde bist, dann weißt du dich an wen du dich wenden sollst. An den Richtigen, Jesus Christus. Zu den Jüngern sagt er, der Herr, euer Herz erschrecket nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn er nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Das ist für uns heute ein sehr gutes Wort. Denn das Irdische scheint zu zerrinnen, wie eine Handvoll Sand. Wenn man am Strand ist und man nimmt so eine Handvoll Sand, man drückt es, zerrinnt es durch die Finger. Und das scheint so zuzugehen im Moment. Krieg in der Ukraine, Inflation, Energieunsicherheit, weltweite Rezession, Angst vor Nuklearkrieg. Das Irdische löst sich vor unseren ängstlichen Augen immer mehr auf. Der Herr Jesus ruft auch uns zu. Wir sollten auf das Himmlische, auf das Unvergängliche schauen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn er nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Warum ist das tröstlich? Weil der Herr nicht sagt, in meines Vaters Haus sind 11 Wohnungen oder 12 Wohnungen, nur für die Apostel und wir bleiben da außen vor. Er sagt auch nicht, in meines Vaters Haus sind 145.000 Wohnungen für die Crème de la Crème, wie manche Sekten das so glauben, und das Fußvolk muss draußen bleiben. Er sagt viele Wohnungen. Wie viele denn? Wie groß wird die Stadt Gottes sein? Meine und deine Bestimmung. Ich war vor ein paar Wochen im Urlaub in Frankreich und von dort aus haben wir eine Wanderung gemacht nach Monte Carlo. Da waren wir erschöpft, da 12 Kilometer, da haben wir gemerkt, wir sind doch älter geworden. Und da konnten wir schon ganz herrliche Wohnblocks schauen. Also so schöne Wohnblocks, also Wohnblocks eigentlich eher nichts Schönes, aber die hatten so schön gemacht, ja, da habe ich nur dort gesehen. Das ist aber nichts gegen die Stadt Gottes. Die Stadt Gottes wird beschrieben in der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 21, ab Vers 9, möchte ich einfach lesen und möchte eure Fantasie herausfordern, dass ihr euch das vorstellt. Es ist eure Bestimmung, wenn ihr in Christus seid. Das ist sozusagen das Exposé der Stadt Gottes. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 9. Da kam einer der 7 Engel, dort zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt strahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallener Jaspis. Eine hohe und starke Mauer gab die Stadt. Sie hatte 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israel. Auf jeder Seite, im Norden, Süden, Osten und Westen, gab es 3 Tore. Die Mauer ruhte auf 12 Grundsteinen, auf denen standen die Namen der 12 Aposteln des Lammes. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt und die Tore und ihre Mauer auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit einem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstrecken lang und breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauer der Stadt, und wir verwenden dabei ein Maß, das wir auch Menschen gebrauchen. Sie war 144 Ellen hoch und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysospras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor ist eine einzige Perle. Das ist die Perle, für die es sich lohnt, alles zu verkaufen. Und die Hauptstraße war aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas. Nirgendwo war in der Stadt ein Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott. Und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht ist das Lamm. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen, ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. Die Völker werden all ihre Schätze und Kostbarkeiten in die Stadt bringen. Doch wer sich durch Götzendienst verunreinigt hat, belügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Stehst du im Lebensbuch des Lammes, dann ist das deine Zukunft. Deine Heimat, wenn du in Christus bist. Diese Beschreibung beschreibt einen ganz großen Würfel mit der Fläche etwa, ich habe ein bisschen gerechnet, 2200 bis 2500 Kilometer. Das sind etwa 6 Millionen Quadratkilometer. Zum Vergleich, London hat 360 Quadratkilometer, nur 360. Das heißt, nur die eine Fläche ist 17.000 Mal ungefähr wie London. Nur auf diese eine Fläche können, wenn man die Bevölkerungsdichte von London zugrunde legt, 150 Milliarden Menschen. Aber sie hat mehrere Schichten. In meines Hauses Vater sind viele Wohnungen, sehr viele. Eine davon ist für dich, wenn du in Christus bist. Interessanterweise ist das Allerheiligste im Tempel und der Stiftshütte war auch würfelförmig. Natürlich viel kleiner. Das heißt gewissermaßen, wir werden in der Stadt Gottes im Allerheiligsten leben, in der Ewigkeit. Und Gott wird unsere Lichtquelle sein. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, welche Sorgen, welche Ängste, welche Schmerzen dich plagen, welche Lasten du gerade trägst, welche schwere Wege du gerade bestreitest. Aber wie dem auch sei, auch du bist aufgerufen, die Augen nach oben zu heben und zu schauen auf den, der in dem Himmel thront. Und mit glaubenden Augen diese Stadt Gottes zu sehen und dieses Licht, was die Herrlichkeit Gottes ist. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Amen.